Wer ist schuld am Ukraine-Krieg? Servus Leute, liebe Grüße aus Wien und herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Diese Audioanalyse habe ich angekündigt und sie wird ausgelagert, weil ich für eine Analyse der Frontlage etwas zu viel Zeit in Anspruch genommen habe. Und tatsächlich muss man die Analyse der Kriegslage strikt und stark trennen von dieser moralischen Frage. Und wenn man das nicht tut, dann läuft man Gefahr, zu einem propagandistischen, nicht mehr Kriegsberichterstatter, sondern einem Kriegsteilnehmer zu werden. Die Propaganda ist Teil des Krieges, des Infokrieges. Und ich sehe rechts und links permanent Leute auf russische und ukrainische Propagandamythen hereinfallen und hin und wieder falle ich auch hinein. Ich muss es ehrlich zugeben. Ich versuche also beide Ebenen strikt voneinander zu trennen. Heute spreche ich über die Ebene der Kriegsschuld, der Verantwortung und habe hier eine sehr differenzierte Position. Der Gedanke dazu kam mir, als ich einen Tweet gelesen habe von Jonas Danner. Auf Twitter, Handle Mr. Jonas Danner, glasklar eher auf der Seite Russlands. Er schrieb folgenden fiktiven Dialog. USA, Doppelpunkt. Ich kessle diese Großmacht mal militärisch ein. Großmacht antwortet. Nee, lass mal. USA. Doch, ich mach das jetzt. Großmacht. Das ist jetzt eine rote Linie für uns. Hör auf. USA. Mir egal, ich mach weiter. Was willst du tun? Großmacht, Doppelpunkt. Greift an. USA, Doppelpunkt. Unprovozierter Angriffskrieg, 4 Rufzeichen. Danach sagt Jonas Danner, kontextualisierend, genau auf diese Weise provozieren die Amis aktuell Krieg gegen China. Sie werden Taiwan opfern, um Chinas Aufstieg zu verhindern, damit China keine Regionalmacht werden kann, weil sie selbst dann keine globale Supermacht mehr sind. Darauf antwortet Quark Satire, sehr lustiges Satireprofil auf Twitter, scheinbar offenbar eher westlich-transatlantisch gesinnt. Mit folgendem fiktiven Dialog. Großmacht, Doppelpunkt. Das Land gehört zu uns, Kleinstaat. Nö. Großmacht, doch, ihr könnt freiwillig, aber wir holen euch auch gerne. Kleinstaat, hey USA, können wir bei euch ins Bündnis? Großmacht, wehe, das bedroht uns. Die USA, nö, tut es nicht, lasst einfach die Finger weg, die Großmacht. Das wollen wir sehen, ob ihr euch das traut. Greift an. So, das sind zwei konträr unterschiedliche Narrative. Ich fasse nochmal zusammen. Im Narrativ, ich beginne jetzt mit dem letzten, von Quark Satire ist es so, dass irgendeine Großmacht einen Kleinstaat sich einverleiben möchte. Der Kleinstaat flüchtet sich dann aus Existenzgründen in die Arme der USA. Die USA sagt dem der Großmacht, hey, lass das, lass diesem Kleinstaat seine Autonomie. Und die Großmacht greift dann unprovoziert an. Nun, die Sicht von Danner ist sicher die realistischere. Und er schreibt dann auch als Antwort, dass er vom Realismus ausgeht. Denn das Problem ist nun mal, dass eine Containment-Strategie, also eine Strategie der Einhegung und der Einbindung ist, Kleinstaaten militärisch aufzurüsten, zu unterstützen, die an strategisch wichtigen Knotenpunkten liegen, damit eine Großmacht zu keiner Weltmacht werden kann. Und am deutlichsten wird das bei China, wenn wir uns anschauen, die erste Inselkette, die von den USA unterstützten, mit den USA im Bündnis befindlichen Staaten, wenn wir uns die anschauen, von Japan über Südkorea zu Taiwan bis hin zu den Philippinen, ist das Ganze eine Art Zaun, der China daran hindert, zu einer echten Seemacht zu werden. Und je mehr die USA diese Staaten aufrüsten, in einem wirtschaftlichen Wettrüsten, sollte China das langfristig verlieren, dazu mache ich jetzt keine Angaben und Aussagen, desto mehr wird China hier eingehegt, hemmed in, sagt man hier auf Englisch, also letztlich gehemmt auf Deutsch in seiner Entwicklung. Und dasselbe war natürlich bei Russland mit der Ukraine der Fall. Die Schlüsselposition der Ukraine erkannten sowohl Geostrategen wie Zbigniew Brzezinski, der Unaussprechliche, und Mackinder in seiner Herzland-Theorie. Ohne Kontrolle über die Ukraine oder zumindest Sevastopol und die Krim kann Russland kein wirkliches Großreich sein. Es kann nicht hinausstrahlen in den orientalischen und auch nicht wirklich in den Kaukasusraum. Und ist vor allem regelmäßig vor Einfällen aus Westeuropa, aber auch letztlich aus der Türkei bedroht. Und jetzt hätte man vor 5 Jahren gesagt, ja, was sind das für Ideen, bedroht, Einfälle, es kann doch keinen Krieg mehr geben, wir haben Krieg abgeschafft, Krieg gibt's nicht mehr. Heutzutage sehen wir wieder schmerzlich, wie bedrohlich das doch sein kann, wie rasch man doch in diesen Krieg reinkippen kann. Kurz, eine aufgerüstete, eine militärisch immer fähigere Ukraine ist für Russland eine Existenzverneinung, zumindest als Imperium. Jetzt werden viele sagen, die Ukraine hat aber nicht so stark aufgerüstet, die Ukraine war nicht kurz davor, Russland anzugreifen. Das mag stimmen. Aber wenn man die Wehrfähigkeitsentwicklung der Ukraine von 2014 bis 2022 ansieht, wenn man die weiter extrapoliert, weitere 8, 10, 15 Jahre, kann man sich vorstellen, was das dann für Russland bedeutet hätte. Es spricht also durchaus einiges dafür, dass russische Militärstrategen, nachdem sie alles durchberechnet, gesagt haben, wenn wir jetzt nicht angreifen die Ukraine, haben wir wahrscheinlich nie wieder eine Chance. Warum? Vor allem deshalb, weil die russische Demografie und Wirtschaft auch nach einigen Ansichten sich auch nicht besonders rosig darstellte und entwickelte im Vergleich zu der des gesamten kollektiven Westens. Denn als solchen muss man die Ukraine sehen in der geostrategischen Rolle, die sie gespielt hat. Schuld in der Frage nach der direkten Auslösung am Ukraine-Krieg ist natürlich nach wie vor Russland. Denn Russland hat sich entschieden, diesen Konflikt militärisch auf eine Art und Weise zu eskalieren. Auch bereits 2014 wurde von Russland ganz gezielt die Donbass-Bewegung unterstützt. Das sage ich jetzt komplett wertfrei. Es geht um die auslösende Rolle. Und Putin hat sich erneut entschieden, 2022 aus diesem schwelenden Konflikt, diesem Wettrüsten, diesem geopolitischen Einbindungskonflikt der USA einen kriegerischen, militärischen Konflikt zu machen. Nur kann man sagen, ja, er wurde dazu genötigt, kann man argumentieren. Aber nehmen wir das Gegenbeispiel, stellen wir uns vor, die USA hätten im Kalten Krieg Kuba angegriffen mit einer Invasionsflotte und mit Raketen beschossen, dann würden auch alle sagen, die Vereinigten Staaten von Amerika haben Kuba angegriffen und haben Kuba den Krieg erklärt, haben den Krieg begonnen. Keiner würde dann sagen, nein, das war eigentlich die Sowjetunion mit der Stationierung der Raketen. Man könnte das Argument machen, aber ich glaube, die meisten Leute würden dennoch klar sagen, ja, es waren die Vereinigten Staaten von Amerika, die diesen Schritt getroffen haben. Aus imperialer Sicht, aus einer geostrategischen Sicht ist es allerdings vollkommen nachvollziehbar und verständlich, dass Imperien und Großreiche oft die Schritte eines präventiven Angriffs treffen, vor allem wenn sie der Ansicht sind, dass langfristig ein Krieg unvermeidlich ist und langfristig der Krieg jetzt für sie besser ist, das Losschlagen als abzuwarten. Wer ist nun eigentlich schuld am Ukraine-Krieg? Ich habe hier auch die drei Babuschka-Ebenen schon mal beschrieben. Als Ethnopluralist und Freund der Identität muss man einerseits sagen, kann man verstehen, die Ostukrainer, die russischsprachigen Ukrainer im Donbass, die nicht Teil einer eher antirussischen Westukraine sein wollen. Man kann aber auch die Ukrainer verstehen, die ukrainischen Nationalisten, angesichts ihrer Geschichte und ihrer Identität, ihrer Entwicklung, dass sie nicht Teil einer Ruskimir sein wollen, die ihnen mehr oder weniger die Identität abspricht. Denn Identität ist nichts, was man jetzt nachweisen oder widerlegen kann. Identität ist auch, selbst wenn es über Nation Building aufgebaut wurde, etwas, das sich, wie Renan sagte, in einem täglichen Plebiszit dadurch bestätigt, dass eine ausreichende Anzahl an Leuten diese Identität haben wollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Zwangsrekrutierung hin und her. Ich glaube, in diesem Krieg haben die Ukrainer und die ukrainischen Nationalisten, die Westukrainer, sehr wohl bewiesen, dass sie ein Volk sein und bleiben wollen. Denn wenn das Ganze eine reine Erfindung von irgendwelchen korrupten Politikern gewesen wäre oder eine bloße US-NATO-Installation, wäre unerklärlich diese bis jetzt anhaltende Bereitschaft zur Kriegsführung, dieser Wehrwille. Hier wieder mal eine Breitseite, die ich abfahre gegen die bloße russische Sicht. Ich mache mir bei jeder Audioanalyse über den Krieg oft Gegner in beiden Lagern, aber dafür gewinne ich hoffentlich auch Sympathisanten und Zuhörer jener Seite, die mir am Herzen liegt, nämlich derjenigen, denen es ausschließlich um die Wahrheit geht, auf erkenntnistheoretisches Interesse und auf politische ausschließlich um das eigene Interesse, das mitteleuropäische, deutsche, österreichische, schweizerische und überhaupt das Interesse unseres Großraums, das geopolitische. Auf der dritten Babuschka-Ebene, ich bin noch kurz dabei und dann gehe ich auf die eigentliche Schuldfrage ein aus meiner Sicht, befindet sich aber Russland als eine Pseudo- oder in Status Ascendi befindliche regionale Großmacht gegen das große GAE, das Great American Empire. Also es ist schwer zu beurteilen. Und je nachdem, wo man sich gerade befindet, welche Ebene man in den Fokus nimmt, kann die eine oder andere Seite den Vorzug geben. Eigentlich schuld im Ukraine-Krieg ist aber meiner Meinung nach Europa, und zwar in einer Unterlassensschuld, in einer Schuld des Unterlassens. Denn wenn Europa eine eigene strategische Autonomie hätte, wäre die Ukraine-Frage längst geklärt worden und auf eine Art und Weise geklärt worden, wie das in Finnland geschehen ist. Mit besonderer Rücksicht natürlich auf die russische Minderheit in der Ukraine. Es wäre zu einer Finnlandisierung der Ukraine gekommen. Klar wäre gestellt worden, dass die Ukraine und der Staat der Ukraine seine Bodenschätze selber ausbeuten kann und von keiner Seite unterminiert werden darf. Klargestellt worden wäre, dass die Ukraine, die Westukraine, die ukrainische Sprache einen Schutz und eine Berechtigung auf ihr Dasein hat und nicht einverleibt werden darf in so post-sowjetischen Imperialismen. Zugleich hätte absolut klargestellt, beobachtet und vollstreckt werden müssen, dass die sich russisch identifizierenden Gruppen und Minderheiten im Osten weitgehende Autonomie haben, bis hin zur wirklichen Selbstverwaltung und zur de facto wirtschaftlichen Eingliederung in Russland. Wenn es der Ukraine im Westen nicht gepasst hätte, nun, dann hätte es ihnen halt nicht gepasst. Und so wäre ein Kompromiss gefunden worden, mit dem beide Seiten nicht hundertprozentig, aber sagen wir mal 50%ig zufrieden gewesen wären. Zugleich wäre eine möglichst massive Abrüstung sowohl der russisch dominierten Donbass-Gebiete als auch der polnisch-westeuropäisch EU-dominierten Westgebiete durchgezogen worden. Und in der Ukraine wäre in einer klaren Demarkationslinie, in klaren Gesprächen und Konferenzen ein Prozess geschehen, wie auch in Finnland geschehen ist. Nämlich eine neutrale Pufferzone, und das darf man sich nicht vorstellen, als eine Todeszone und einen vergewaltigten, entrechteten Staat, sondern ein Staat, der dann auch sehr geschickt, wie das die Mongolei macht, in einer Schaukelpolitik mit Europa und mit Russland spielen kann und in gegenseitigen Verhandlungen für sich die beste Option rausholen kann. Die Ukraine wäre ein Staat geworden, wie halt viele andere osteuropäische, sicher kein Musterstaat, sicher nach wie vor sehr korrupt, aber er hätte prosperieren können, hätte sogar als eine Achse, als eine Art Umschlagsplatz, eine Transitroute zwischen Ost und West, ein Staat, in dem sich der russische Osten, der europäische Westen begegnen, prosperieren und blühen können. Und der entscheidende Punkt war gewesen, sowohl die Europäer hätten den Russen vertrauen können, dass sie jetzt nicht willkürlich, mutwillig die Ukraine angreifen, weil sie genau wissen, dass das selbstzerstörerisch und wahnsinnig gewesen wäre für Russland, dass es Russland die Möglichkeit, Rohstoffe zu exportieren, Technologie zu importieren, mit Europa zu handeln, genommen hätte. Und vor allem wissen, dass Russlands historische große Sendung und auch derzeitige geopolitische Ausrichtung eher im Nahen Osten und eher im Kaukasien gewesen ist. Also es wäre aus russischer Sicht absurd gewesen anzugreifen, Europa hätte sich darauf verlassen können. Genauso hätte Russland sich darauf verlassen können, dass die EU nicht plötzlich auf einmal sagt, die gesamte Ukraine muss jetzt unter europäische Kontrolle geraten, auch die Donbass-Gebiete, auch die Krim, Russland muss vertrieben werden und in der Ukraine muss eine massive Aufrüstung betrieben werden. Beide Seiten hätten im Vertrauen aufeinander abrüsten können. Das Problem ist aber, dass Europa, Westeuropa, kein rationaler Akteur ist und dass eine Aufrüstung von Rumänien und von der Ukraine durch die NATO für Russland bedeutet, dass Europa hier Druck machen könnte, selbst wenn Europas Interessen gar nicht bedroht sind. Beispiel Syrien. Ich sehe Europas Interessen gar nicht dadurch bedroht, dass Russland Assad unterstützt. Ich sehe Europas Interessen auch nicht bedroht, wenn Russland mit China eine Wirtschaftspartnerschaft aufmacht, wobei da könnte man dann schon langfristig auch Probleme sehen für Westeuropa. Aber die USA hat eine ganz andere Interessenslage. Für die USA ist Unterstützung Assads in Syrien durch Russland ein Sakrileg. Was bedeutet das? Die Vereinigten Staaten von Amerika machen, wenn sie das sehen, mit allen verfügbaren Mitteln Druck auf Russland. Die verfügbaren Mittel sind zum Beispiel Polen, Ukraine, Rumänien und ganz Europa. Dann auf einmal kann Russland sich nicht darauf verlassen, dass eine hochgerüstete Ukraine Russland nicht angreift, weil es aus europäischer Sicht suizidal und idiotisch ist, auch aus ukrainischer Sicht, aber aus amerikanischer Sicht Sinn ergibt. Nun hat aber die Ukraine Russland nicht angegriffen. Es war Russland, das die Ukraine angegriffen hat. Aber, und also vermute ich, als einen präventiven Akt, um langfristig überhaupt noch global handlungsfähig zu bleiben. Denn, spulen wir 10 Jahre vor, Russland betreibt eine Afrikapolitik, eine Nahostpolitik, hat überall Basen, aber die Ukraine ist mittlerweile ein integraler Bestandteil der USA, ein de facto, wenn auch nicht de jure Bestandteil der NATO und sagt jetzt mit einer auch vorher über Nation-Building, Farbrevolution aufgebauten Volksbewegung, mit ständigen Übergriffen von irregulären Einheiten, wir wollen die Krim zurück. Russland gibt uns sofort die Krim oder es setzt Angriffskriege. Und in 10, 15 Jahren kann es sogar sein, dass Russland gar keine Chance mehr hat, hier die Krim zu halten. Danach kommen die Azov-Leute und sagen, wir wollen nicht nur die Krim, es gibt hier die alte Großukraine, jede europäische Nation von Deutschland bis in Serbien, Montenegro hat alte Großkarten, Albanien, ja, wie ihr Großreich, was sie haben wollen, ja, und die Azov-Leute sagen, wir wollen jetzt noch mehr. Und dann macht Russland in der Ostpolitik und in der Afrikapolitik etwas, was die USA nicht wollen. Und dann auf einmal gibt es einen Angriff von 200 Azov-Leuten oder ukrainischen Nationalisten auf irgendein russisches Dorf, Rostov-on-Don, und dort werden dort Eisenbahnlinien gesprengt. Kurz, Russland hat keine Chance, weltweit als Player aufzutreten, wenn die Ukraine nicht befriedet ist. Die Ukraine zu befrieden, was nicht bedeutet, sie auszulöschen, was nicht bedeutet, sie zu unterminieren oder sie als Staat aufzulösen, geht aber nur, wenn Russland und Europa auf Augenhöhe im Vertrauen aufeinander spieltheoretisch einander gegenüberstehen. Und damit habe ich alles gesagt, was ich zur Schuldfrage sagen möchte und kann. Den Rest kann sich jeder selber zusammenreimen. Und ich beende die Audioanalyse mit dem zeitlos richtigen Satz. Army, go home! gegen die Freiheitliche Partei Österreichs machen lassen.